2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, wir haben Montag, den 10. August 2026. Es ist ein paar Minuten später als 19.10 Uhr, allerdings auch als 19.12 Uhr. Und ihr hört den Millern-Ton vor dem Auswärtsspiel zu Gast bei Holstein Kiel am kommenden Freitagabend. Ich bin Yannick und meinen Gast kennt ihr auch schon aus der Saisonvorschau. Schön, dass er wieder da ist. Moin Matthias.
Moin Yannick.
Wir haben schon gesagt, wir machen hier nur so ein kleines Update. Würde auf jeden Fall empfehlen, für den großen Blick auf die KSV unsere gemeinsame Saisonvorschau zu hören. Da haben wir unter anderem über den Stadionneubau gesprochen oder Umbau, über die Neuzugänge und was bei Kiel sonst noch so los war in der Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben. Das sollte man auf jeden Fall ergänzend zu unserem Gespräch heute Abend sich noch zu Gemüte führen. Wir machen hier nur so ein kleines Update und ich würde reinstarten mit dem Thema, was ziemlich genau vor einer Woche aufploppte sozusagen. Die KSV Holstein hat sich ein neues Image oder einen neuen Slogan verpasst. Wir sind der Norden. Passend einher, damit kommt ein stilisierter Storch, der ganz viele Bedeutungen in sich trägt. Ich packe da gerne einen Link in die Shownotes zu diesem neuen Markenauftritt und was man sich dabei gedacht hat. Da sind wohl ganz viele Prozesse im Vorfeld gewesen. Man hat mit allen möglichen Beteiligten gesprochen und geguckt, okay, was ist denn der Markenkern von Holstein Kiel? Dann ist man auf den Norden gekommen und natürlich, ich meine, der Storch ist ja sowieso schon präsent. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit wie bei uns der Totenkopf. Der hat jetzt auch ein passendes Logo bekommen. Könnt ihr mir vorstellen, das wird dann wahrscheinlich auch auf Merch und sowas erscheinen. Aber erzähl uns doch gerne mal, wie kam es zu dieser Markenneuerfindung oder Weiterentwicklung und wie war die Reaktion in der Fanszene?
Ja, auf jeden Fall ist nicht irgendjemand mal über den Hamburger Dom gelatscht und hat eine Flagge irgendwo mitgenommen. Das ist natürlich alles über eine Agentur gelaufen. Ich finde es ja immer ein bisschen selbst so ein bisschen lustig, wenn man sich dann diese Texte zu irgendeiner neuen Marke durchliest. Erstmal finde ich es sehr, sehr positiv, dass es nur ein Zweitlogo ist und nicht irgendwie so, wir erfinden das Ganze jetzt total neu. Ja, den Storch erkennt man relativ gut. Ich mag das Blau. Mit einem kleinen Hinweis habe ich dann auch das H da drin entdeckt. Das soll so ein bisschen, nämlich ganz wichtig, die Tradition. Darauf wird ja immer geguckt.
Das Holstein-Haar.
Genau, und weil die ersten Traditionslogos oder die ersten alten Vereinswappen, da war nämlich auch einfach ein H drin. Insofern passt schon. Ich glaube, man fremdelt immer erstmal, wenn man irgendwie ein neues Logo sieht. Man fragt sich auch so ein bisschen, muss das jetzt sein? So, anscheinend haben irgendwelche Leute entschieden, dass es sein soll. Ja, die Reaktionen sind, denke ich mal, fast erwartungsgemäß, wenn so ein Relaunch stattfindet, dass einige Leute sagen, oh Gott, wie grausam. Einige Leute sagen, oh, finde ich gar nicht so schlecht. Der Claim, wir sind der Norden, gab so ein bisschen Häme, weil Bundesland Schleswig-Holstein ist der echte Norden. Ich glaube, der HSV hat hier kommt der Norden und jetzt ist Holstein halt, wir sind der Norden. Finde ich okay, weil das definiert Kiel ja auch so ein bisschen, dass es immer der eigentlich nördlichste Standort war, wo Profifußball gespielt wird. Und für viele Menschen war ja lange Zeit auch Deutschland so eigentlich an der Elbe sozusagen Schluss oder bei Hamburg. Also ich habe es wirklich gehabt, dass man, wenn man irgendwo in Süddeutschland ist oder im Ausland, dass wenn man dann immer sagt, nördlich von Hamburg, ach, aus Dänemark, nein, da kommt noch was. Insofern, es wird natürlich jetzt erstmal, denke ich, ein bisschen seltsam sein, das überall zu sehen. Also wenn ihr am Freitag am Stadion seid, dann werdet ihr es auch sehen. Mhm. Der Mannschaftsbus ist beklebt. Ich glaube, auf den Tickets wird es auch sein. Es wird natürlich auch neues Merch damit kommen. Ich glaube, das ist immer so eine Sache, wo man langfristig gucken muss, wie es jetzt wirklich wirkt und wie es funktioniert. Ich fand es nicht eine totale Katastrophe. Ich mag auch die Schriftart, die ist ja jetzt auch, das ist ja auch eine Schriftart, die Holstein sich dann gesichert hat. Ich finde, das passt schon alles. Ja, ich als kleiner Traditionalist sage natürlich immer, wofür braucht man es, wenn man doch schon so ein schönes, traditionsreiches Logo oder Wappen hat. Aber ich bin da jetzt auch nicht, dass ich sage, oh Gott, wie schlimm und hätte man nie machen dürfen. Halt dadurch, dass es nur das Zweitlogo ist. Also ich glaube, wenn man das klassische Wappen dadurch ersetzt hätte, dann wäre zu Recht da ein Aufschrei gewesen, weil man ja auch die Tradition so betont.
Ja, und das hätte man, glaube ich, auch nicht mal eben so mit einer Marketingkampagne ankündigen können. Nun ist es ein ja zumindest umstrittenes oder unterschiedlich gesehenes ergänzendes Logo. Wir haben noch vergessen, den Pfeil, der auch noch in diesem Storch zu finden ist, der zeigt natürlich nach oben, weil man besinnt sich auf die Tradition und dabei richtet aber auch den Blick nach vorne.
Und nach Norden.
Und nach Norden, selbstverständlich. sonst wüsste man ja nicht, wo man hin muss von Hamburg aus. Nein, also ich muss ja auch ehrlich sagen, wir sind ja hier auf St. Pauli die Letzten, die sich über irgendwelche Marketing-Sprüche von anderen Vereinen lustig machen können. Nicht zuletzt nimmt man uns ja auch das Modelabel mit angeschlossenem Fußballverein. Wir verstehen das auf jeden Fall, dass Dinge, die der Verein macht, was die Vereinsmarke angeht, durchaus kritisch gesehen werden kann. Ich meine, ich erinnere mich dann auch noch an die Zeit, wo Under Armour bei uns Partner war und dann hier die USA-Tour und so. Das war sicherlich auch nicht bei jedem und jeder gern gesehen, aber gut.
Ich finde es vor allem gut, dass sie, sag ich mal, nicht Dinge vollkommen neu erfunden haben. Ich meine, der Storch war immer da, der Norden passt auch irgendwie. Das, also wenn sie jetzt irgendwie, hätte ich auch sein können, so, also jetzt mal ganz schlimm, in England ist es ja teilweise so, dass Vereinsfarben gewechselt werden und so. Und ich finde, da kann man dann die Kirche im Dorf lassen und sagen, entweder es gefällt einem oder nicht und entweder man kauft damit Sachen oder nicht. Am Anfang wird es ungewohnt sein, halt dieses Logo jetzt überall zu sehen, aber es gibt Schlimmeres.
Genau, das wäre der Teil, den ich auf jeden Fall noch ergänzen wollte, weil sich das seitdem getan hat. Nun ist ja seitdem auch schon ein Spiel gespielt worden und du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, auch im Kader hat sich oder könnte sich noch ein bisschen was tun. Hol uns doch mal ein bisschen ab, wie bist du mit dem Saisonstart von Holstein zufrieden und was gibt es sonst sportlich noch zu wissen?
Ja, ich glaube, mit dem Saisonstart an sich kann man zufrieden sein, nur nicht mit dem Ergebnis. 2:2 auswärts bei Darmstadt 98 und bis zur 75. glaube ich 2:0 geführt und eigentlich auch so das Spiel gut im Griff gehabt. Erstes Spiel ist ja immer Wundertüte und man weiß so ein bisschen die Stärken des eigenen Teams, aber kann die nicht sozusagen auf dem Liganiveau schon bewerten. Und ja, nachdem Darmstadt recht gut angefangen hatte, war es dann so, dass nach 8 Minuten unser argentinischer Neuzugang Guillermo Balzi da mal gleich ja gezeigt hat, wofür er geholt wurde. Hat ein ja, wunderschönes Tor geschossen. Dann führte man vor der Halbzeit noch nachgelegt durch Phil Harris. Und dann geht man im Endeffekt in die zweite Hälfte. Und ja, häufig ist es ja so, dass dann das gegnerische Team dann erstmal drückt. Aber naja, so ab der 75. beginnt man ja so eigentlich damit, sich anzufreunden, dass das ein Dreier werden könnte. Und ich hatte an dem Tag den Live-Ticker gemacht und hatte gerade geschrieben, so nach dem Motto, boah, im Moment sieht es hier so aus, als wenn nichts mehr anbrennt. Und dann kann man den Post direkt wieder löschen und muss dann das den Anschlusstreffer vermelden. Und der war halt im Endeffekt, ja, man rollt ja immer so ein bisschen mit den Augen, wenn Trainer sagen, ja, das System an sich funktioniert, die Gegentore waren halt individuelle Fehler. Ja, aber das war so ein Ding, Holstein im Ballbesitz und man hätte den Ball einfach ganz entspannt ein bisschen zirkulieren lassen, nochmal zum Torhüter zurückspielen, Darmstadt ein bisschen rauslocken und, und. Und was macht Ivan Nekic, von dem ich sonst sehr, sehr viel halte? So eine völlig unmotivierte Flanke in den Strafraum, die Marcel Schuhn, also der Darmstädter Keeper, einfach runterpflückt und dann direkt den Gegenangriff einleitet. Und ja, da sah Holstein dann auch nicht so gut aus. Aber dann kassierst du halt das 1:2, kurz vorm Schluss, Eckball, Vukotic steigt hoch, köpft das Ding ein, 2:2, fühlt sich an wie eine Niederlage. Andererseits über 75 Minuten halt ein gutes Spiel gemacht und ja, Guillermo Balzi, sagte ich ja schon, richtig gute Verstärkung meiner Meinung nach auf der einen Außenposition, hat Sekine, unser neuer oder einer unserer neuen Japaner, gespielt, hat eine sehr solide Partie gemacht. Auf der linken Seite dann mit Leon Paduzzi, ein junger kosovarischer Nationalspieler, der Ende letzter Saison gerade im letzten Spiel bei Dynamo Dresden nochmal so ja sein Debüt gefeiert hat. Ich glaube, das waren so bummelig 15 Minuten, die er auf dem Platz stand und jetzt halt Startelf. Und es war nicht so, dass man John Tolkien, der da eigentlich spielt, jetzt groß vermisst hätte. Mhm. Also er hat seine Sache richtig gut gemacht. Und das sind halt, man hat aus diesem Spiel im Endeffekt sehr viele positive Erkenntnisse. Ist ja auch so, dass der sogenannte Walter-Ball ja auch manchmal so ein bisschen Harakiri-mäßig daherkommt. Das fand ich gar nicht so. Also es sah eigentlich alles gut aus, bis auf das Ergebnis. Und ja, ich glaube, da haben sich alle drüber geärgert. Aber jetzt so langsam, glaube ich, kann man da wirklich das Positive rausziehen. Ist natürlich jetzt die Frage, wie es die nächsten Spiele weitergeht. Wenn du immer wieder Punkte liegen lässt aufgrund von irgendwelchen Fehlern, dann ist es vielleicht doch das System. Aber so an sich, muss ich sagen, wirklich fand ich die ersten 75 Minuten durchaus guten Fußball und hat Hoffnung darauf gemacht, dass die Saison etwas einfacher wird als die letzte.
Ja, ich kann das richtig nachfühlen, wenn man dann, ich glaube, 86. fiel dann der Ausgleich ausgerechnet durch Vukotic, der irgendwie, wenn ich es richtig gelesen habe, an den beiden Treffern eurerseits nicht ganz unbeteiligt war. Das ist dann auch wieder irgendwie so eine Klammer ums Spiel, dass genau ausgerechnet der dann noch irgendwie für Schadensbegrenzung aus Darmstädter Sicht sorgt. Aber gut, nun ist so der Saisonstart ja auch immer nicht überzubewerten. Muss man immer dann sehen, wie sich das langfristig entwickeln kann. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man mit dem, was man gesehen hat, schon zufrieden sein. Und es ist halt ärgerlich, dass am Ende da nur ein Punkt steht statt dreien.
Ja.
Dann hat sich ja noch was getan. Ihr habt einen neuen Mannschaftskapitän. Das war vorher Steven Skripski und ist jetzt in Hamburg ein alter Bekannter mit Jonas Beffert. Die Co-Kapitäne sind der eben von dir schon erwähnte Ivan Nikic und Kaspar Davidsen.
Genau. Wobei man muss auch immer sagen, also Jonas Meffert hat in der Rückrunde auch schon die meiste Zeit die Kapitänsbinde getragen, obwohl er offiziell gar nicht im Mannschaftsrat war. Mhm. Er ist ja ein Spezi von Tim Walter. Und Tim Walter hat ihn dann zum Vertreter gemacht und dadurch, dass Skripski verletzt war, war er dann automatisch der Kapitän. Und es war jetzt nicht die Riesenüberraschung, dass Jonas Meffert das wird. Man muss ja auch sagen, ist er auch einfach einer, der zuverlässig auf dem Platz steht. Und Steven Skripski halt, wenn er fit ist, ist er immer noch genial. Aber er hat halt immer wieder hier und da kleinere Verletzungen. Und das ist natürlich nicht so toll für einen Kapitän. Das vielleicht noch auch zum Spiel gegen Darmstadt. Ich glaube, es waren 9 Verletzte, die Holstein schon wieder hat. Das ist natürlich für einen Saisonstart jetzt auch nicht so top. Also wenn man das so zum Ende der Saison hat, dann sagt man, naja, hoffentlich ist die Saison bald vorbei, aber jetzt muss man halt ein bisschen gehen. Und trotzdem, obwohl im Kader jetzt viele waren, die man eigentlich so potenziell in die zweite Reihe packen würde, sah das halt wirklich gut aus. Ich erwähnte halt Leon Paduzzi unter anderem. Ja, das ist so eine Sache, die einen dann halt auch noch positiv stimmt, dass zum Beispiel auch auf der Mittelstürmerposition hat jetzt Phil Harris gespielt, der letzte Saison sehr geniale Spiele hatte, aber dann auch wieder Spiele, wo man sich gefragt hat, wie irgendwelche englischen Vereine an ihm interessiert sein können. Aber da wurde ja Georgi Kvilitaja aus Georgien verpflichtet, um ja einfach so 2 Spieler auf der Position zu haben, die sich da so einen internen Konkurrenzkampf liefern. Und der war jetzt verletzt, der wird wahrscheinlich Freitag fit sein. Und das ist halt eine Sache, die mich auch sehr positiv stimmt, dass wenn jetzt ein paar von den Verletzten wiederkommen, einfach auch nochmal mehr Qualität wieder auf der Bank ist. Aber es hat auch immerhin ja noch zu einem 2-2 dennoch gereicht.
Ja, hätte man wahrscheinlich vor dem Spiel irgendwie gekauft. So ein Punkt auswärts zum Saisonstart ist okay, aber nach dem Verlauf, wie du gerade skizziert hast, natürlich dann denkbar ärgerlich. Dann hast du mir ja im Vorgespräch, bevor ich auf den Aufnahmebutton gedrückt habe, noch gesagt, dass ein möglicher Neuzugang noch ansteht, richtig?
Genau, da gibt es jetzt die lustige Situation. Holstein Kiel hat den noch nicht bestätigt, will dazu auch noch nichts sagen, aber der gute Mann hat am Freitagabend sich von den Fans bei Excelsior Rotterdam verabschiedet und im Fernsehen auch erklärt, dass Holstein und sein Verein einig sind, hat auch schon Vertragsdetails erklärt und so weiter. Ich schätze mal, er wird Gian de Recht oder Rekt ausgesprochen, also R-E-G-T, niederländisch. Ja, muss man halt schauen. Ich gehe davon aus, wenn er selber im Fernsehen seinen Wechsel bestätigt und sich von den Fans verabschiedet, das wäre schon einigermaßen kurios, wenn der Wechsel dann doch nicht stattfindet. Ich meine, kann natürlich jeder behaupten, dass er zu irgendeinem Verein wechselt, aber so auf der Ebene, ich weiß nicht. Wäre ein Spieler für links außen? Ja, mal schauen, was da passiert. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er kommt, aber es ist halt noch nicht offiziell gemacht und ob er dann bis Freitag einsatzfähig ist, man weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, wenn ein Spieler selber das verkündet, dann kann man wohl davon ausgehen, dass es klappt. Und es war auch schon so. Also es kommt jetzt nicht völlig überraschend. Das war schon vorher so, dass Holstein bestätigt hatte, ihn zu beobachten. Also ja.
Vielleicht auch, wenn die Leute das hören, ist es inzwischen schon offiziell gemacht worden. Ist auch erst 22 Jahre jung, habe ich gerade nachgeguckt. Also auch wieder so eher was, ja, mit Potenzial vielleicht. Also vielleicht auch gar nicht unbedingt direkt für die Startelf. Wobei du, da hast du ja auch schon gesagt, dass durchaus auch die Zweitbesetzung da vielleicht überzeugen kann. Und wenn dann die Verletzten zurückkommen, dann kann Kiel da wieder aus den Vollen schöpfen. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon zur Partie am Freitag kommen. Die ist ausverkauft. Nur gehört ja zur Wahrheit dazu, dass es eine Tribüne gerade gar nicht gibt. Das hatten wir in der Saisonvorschau auch schon angesprochen. Wenn wir dann im Gästeblock stehen, wird die Tribüne rechts von uns nicht vorhanden sein. Sonst glaube ich, ich hatte ein bisschen in dem Storchentagebuch, nenne ich es mal, oder Bautagebuch nochmal geguckt. So viel ist seit unserem letzten Gespräch nicht passiert, oder?
Nee, es gab noch kurzen Ärger. Es müssen ja dadurch, dass der erste Flutlichtmast auch gefallen ist, musste ein provisorisches Flutlicht installiert werden, dass man dann noch eine ausreichende Lichtstärke für die DFL-Auflagen hat. Zunächst hatten die den direkt vor die Westtribüne gesetzt, wo ja eine Tribüne ist, wo noch Leute stehen und wo auch, also es ist die, die euch gegenüber liegt, wo unser Support-Block ist. Naja, ein bisschen einigermaßen seltsam, warum man die gerade da hinstellt, und gab dann natürlich einen kleinen Aufschrei von den Fans, dass das ja irgendwie Sichtbehinderung ist und auch für Choreos nicht förderlich ist, wenn da plötzlich irgendwie so ein Mast vor denen steht. Jetzt hat man den leicht versetzt auf den Bereich, wo im Moment sowieso nichts ist. Ja, während wir hier aufnehmen, beginnt gerade die Einmessung des Flutlichts, also am Montagabend. Die Anwohner aus dem Bereich, ich wohne da jetzt auch relativ in der Nähe, wurden schon mal darauf hingewiesen, dass es heute Nacht in dem Stadtteil durchaus hell sein kann, weil diese Messungen, ich glaube, um 21 Uhr beginnen und bis um 4 Uhr morgens gehen können.
Oha.
Hoffen wir mal, dass denn wenigstens das alles erfolgreich ist und am Freitag dann ein ja DFL-konformes Flutlicht da steht. Ja, ansonsten hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon die wichtigsten Sachen so besprochen. Aber das ist halt das, was jetzt passiert ist, dass das Flutlicht jetzt noch auf den Stand gebracht werden musste.
Ja, und ich glaube, man hat sich dann nochmal das Erdreich unter der ehemaligen Tribüne nochmal anguckt, aber auch hier so Kampfmittelbeseitigung und sowas war da, wie es halt immer so ist, ne? Wenn du dann irgendwo so eine Fläche neu bebauen möchtest, dann muss ja immer erstmal einer kommen und gucken, ob das alles so vonstatten gehen kann oder ob man noch irgendwie eine Weltkriegsbombe findet oder so.
Wollte ich sagen, das Problem dürfte in Hamburg ja auch bekannt sein, und in Kiel sind ja doch noch, sag ich mal, auf den Quadratmeter noch mehr Bomben gefallen im Zweiten Weltkrieg. Und das ist hier gang und gäbe. Ich habe mal einen Arbeitgeber gehabt, der hinten an der Förde bei den Werften saß, und das wurde ja irgendwann alles da umgebaut, und wir hatten schon so ein Blankoschild an der Tür, wo immer nur mit einem abwaschbaren Stift eingetragen wurden, wann wir denn wieder das Haus zu verlassen haben, weil einfach das, ja, hier hat man so viel, und es wird natürlich auch der gesamte Bereich da um die Nordtribüne sondiert, weil man auch dann ja auf Luftaufnahmen dann nochmal gesehen hat, dass da Blindgänger liegen könnten, aber ist nichts. Jetzt war nochmal irgendwie, dass die einen verfüllten Bombenkrater gefunden hatten, da war aber auch nichts. Also ja, das ist, also es klingt, glaube ich, für Leute, die nicht irgendwie so aus Kiel oder Hamburg oder so kommen, immer erstmal seltsam, aber gefühlt kann hier auf jedem Quadratmeter noch irgendeine Weltkriegsbombe liegen, und dementsprechend ist das, wenn irgendwie größere Neubauten gemacht werden, eigentlich so, ja, Business as usual.
Das stimmt wohl. Dann lass uns wieder sportlich werden. Was hast du denn nach den Eindrücken jetzt vom ersten Spieltag und ja, einem eventuellen Neuzugang, der vielleicht zumindest schon im Spieltagskader stehen könnte, wenn er dann bis Freitag bestätigt ist? Was hast du für ein Gefühl für die Partie am Freitag? Wird Holstein da anders auftreten als auswärts in Darmstadt, oder was erwartest du dir von der Partie?
Ich glaube nicht, dass Holstein so viel anders auftreten wird, weil Tim Walter da ja schon seinen Fußball hat, den er spielen lässt, und ich glaube, dass das auch einfach ein intensiver, dominanter Fußball sein wird. Wie gesagt, das erste Tor, das erste Gegentor, um genau zu sein, das war halt einfach ein individueller Fehler, und den sollte man halt tunlichst nicht zweimal machen und tunlichst nicht bei Tim Walter. Also ich glaube schon, dass sie versuchen werden, an diese ersten 75 Minuten dran versuchen anzuknüpfen und ja, einfach viele Torchancen kreieren und versuchen, möglichst früh einen Führungstreffer zu erzielen. Also ich glaube nicht, dass sie groß abwarten werden, sollte mich wundern. Ich muss jetzt allerdings sagen, dass ich das Spiel von St. Pauli gegen Fürth nicht gesehen habe und jetzt natürlich nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten habe, auch wenn ich natürlich euren Trainer ganz gut kenne. Aber ja, ich glaube, das ist immer noch große Wundertüte, das zweite Saisonspiel. Aber ich sehe nichts, weshalb Tim Walter seine Taktik ändern müsste oder würde.
Nee, das denke ich auch nicht. Das ist ja nur immer nochmal, dass man bei dem Heimspiel vielleicht nochmal, jetzt nicht unbedingt spieltaktisch, aber sonst allgemein vielleicht nochmal ein bisschen dominanter auftritt als in der Fremde. Ich habe euer Spiel auch nicht gesehen, aber den Live-Ticker nochmal nachgelesen. Und da hieß es irgendwann, dass Kiel überfallartig umgeschaltet hat, und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil das war am gestrigen Sonntag teilweise auch, dass es dann plötzlich sehr, sehr schnell ging und Klaus von Fürth da völlig blank vor voll aufgetaucht ist, weil irgendwer ja einen Weg nicht richtig mitgegangen ist oder zumindest nicht griffig genug war, wie man im Fußballsprech immer sagt. Ja, kann natürlich sein, dass sie jetzt die Woche nutzen, um genau solche Sachen abzustellen oder zumindest zu verbessern, sowas nicht mehr vorkommen zu lassen, wie eure individuellen Fehler auch. Ja, ich fürchte, das könnte so ein bisschen, weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Wir hatten ja in der Saisonvorschau auch zurückgeblickt, so ein bisschen dieses 3-4 damals, das könnte so in die Richtung gehen. Vielleicht nicht gerade mit 7 Toren, aber weiß ich nicht, so ein 2-3 oder 3-2, könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie auch mit in der Berechnung liegen könnte.
Ja, also wie gesagt, das ist eine komplette Wundertüte. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich glaube, Chilgota sieht gegen Holstein immer recht gut aus, aber naja, das war immer unter Marcel Rapp und Marcel Rapp ist jetzt bei euch und ist, glaube ich, wirklich eine große Wundertüte. Wie ich sagte, ich glaube, Walter wird versuchen, sehr dominanten Fußball spielen zu lassen, wie eigentlich in jedem Spiel. Und ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Wenn unsere Offensive, also es deutet sich so ein bisschen an, aber bisher auch erst Vorbereitungsspiele und ein Ligaspiel, dass die Offensive etwas effektiver ist als in der letzten Saison. Und auch Testspiel und erstes Spiel, ich glaube, Guillermo Balzi ist einfach jemand, der nochmal eine ganze Portion Kreativität ins Offensivspiel bringt, die uns oder die Holstein vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Das sind erstmal aber so kleine Ansätze. Kann sein, dass jetzt das zweite Spiel völlig anders wird und ich dann eher ein völlig anderes Urteil fällen müsste. Das ist ja das Schöne.
Ja, es ist ja auch einfach noch viel zu früh, um da irgendwie genaueres sagen zu können. Aber Balzi haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm und hoffentlich unsere Spieler auch. Und dann schauen wir mal, was das am Freitag geben kann. Wie gesagt, ich kann mir auch alles vorstellen, würde aber also aus meiner Sicht weiterhin dabei bleiben, wie ich eigentlich immer in Auswärtsspiele gehe. Hauptsache nicht verlieren. Und da hätte man aus 2 Spielen schon mal 2 Punkte. Dann würde man sich zumindest weiterhin da so in der Mitte irgendwo halten. Dann nach dem DFB-Pokal kann man nochmal gucken, wie es weitergeht. Müssen wir jetzt aufgrund des Umbaus im Umfeld oder auf dem Weg dahin irgendwas beachten? Sind irgendwelche Straßen gesperrt oder können wir die gewohnten Wege, man kann ja, wenn man genug Zeit mitbringt, auch durchaus zu Fuß gehen oder man nimmt die Shuttles in Anspruch. Was müssen wir da noch beachten oder ist alles wie gewohnt?
Ich gehe davon aus, dass an der Situation am Gästeblock sich gar nichts geändert hat, denn die Tribüne steht ja noch. Es hat sich am Zugang nichts verändert, also der wurde nicht verlegt oder irgendwas. Ich gehe davon aus, dass das eigentlich alles so wie immer sein wird für euch, bis auf das vielleicht ein bisschen zugiger ist als beim letzten Mal.
Okay, er hätte ja sein können, weil die Baustelle direkt nebendran ist sozusagen, dass man da irgendwie...
Nee. Das ist, auf der Seite ist noch nichts gemacht und das sogenannte Baufeld ist dann ja hinter der, oder ja, da, wo die Nordtribüne war und auf den Plätzen dahinter, da waren ja so Trainingsplätze, die wurden schon lange nicht mehr als Trainingsplatz genutzt, außer eine Zeit lang von den Frauen, was ziemlich bitter war, dass die benutzen mussten. Da ist viel Fläche und deshalb muss man auch nicht groß in anderen Bereichen des Stadions irgendwie Fläche in Anspruch nehmen. Vor der Haupttribüne stehen jetzt noch diverse Container, wo so Baubüros und so drin sind. Das hat sich noch ein bisschen geändert, aber das betrifft die St. Pauli-Fans auch nicht. Ich glaube, hinter der Osttribüne, wenn man nur den Bereich sieht, da hat sich überhaupt nichts verändert. Also im Vergleich zu vor 2 Jahren. Letztes Jahr wart ihr ja nicht da.
Das stimmt. Alles klar, dann alles soweit wie gewohnt. Ich werde mir das am Freitagabend natürlich anschauen und dann sprechen wir danach drüber, was wir da zu sehen bekommen haben. Matthias, haben wir noch irgendwas vergessen, was für Freitag oder sonst zu Holstein noch wichtig ist oder sollen wir für heute Abend erstmal den Deckel drauf machen?
Ich glaube, zusammen mit der Saisonvorschau können wir guten Gewissens den Deckel drauf machen.
Wunderbar. Ich glaube dann, wenn man beides zusammen nimmt, ist es ungefähr ein Stündchen. Also kann man sehr schön auf der Regiofahrt nach Kiel beides weghören. Gut, dann würde ich sagen, danke dir auch für dieses Gespräch heute Abend. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr nach Kiel fahrt, passt auf euch auf. Kommt gut hin, kommt noch besser zurück. Am liebsten mit 3 Punkten im Gepäck. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.